Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
Agnieszka Walorska.
Was gab es Neues letzte Woche?
Ganz viele Quartalszahlen von den Big Techs und Smaller Techs und damit verbunden natürlich einiges zu der Strategie der jeweiligen Unternehmen.
Exakt. Hier werden wir vor allem Tesla, Microsoft, Meta und Alphabet vertiefen. Und da sind die Entwicklungen an der Börse danach ziemlich unterschiedlich gewesen. Wir vergleichen das so ein bisschen, was dahinter steckt und wie das alles mit AI zu tun hat.
Genau. Und apropos AI, da kommen auch noch Neuigkeiten von Apple. Die haben noch keine Zahlen bekannt gegeben. Dafür aber Entwicklungen im AI-Bereich. Auch von OpenAI gibt es einiges an neuen Entwicklungen und auch, das dann um den Bogen dann zum Beispiel zu Tesla zu spannen, auch xAI mit einer Finanzierungsrunde und auch das Olympische Komitee hat auch eine AI-Agenda angekündigt.
Und dann noch eine abschließende News, die wir kurz noch vertiefen bezüglich Quick Commerce, also die Gorillas, GetEars, Flinks dieser Welt. Hier gab es eine Ankündigung aus Berlin, dass GetEar/Gorillas jetzt Deutschland verlassen wird.
Und noch eine kurze Ankündigung hinsichtlich der nächsten Folge. Wir sind beide gerade so ziemlich beschäftigt. Mehr dazu kommt noch in der Zukunft, aber auf jeden Fall muss die nächste Folge ausfallen. Danach wird immer weiter so gehandhabt wie bisher.
Also danach wie immer dienstags, aber die nächste Folge erst am 14. und nicht am 7. Mai.
Genau.
So, bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, dann erhaltet ihr ihn sowieso automatisch immer in eurem Feed und müsst auch nicht euch überraschen, wenn dann mal eine Folge nicht erscheint, dann habt ihr es nicht verpasst, sondern die gibt es dann wirklich nicht. Und damit helft ihr auch so ein bisschen der weiteren Verbreitung. Also gerne einfach den Folgen-Button klicken. Ja, steigen wir ein. Earnings, das war ja jetzt heiß erwartet. Wir sind jetzt mitten in der großen Tech-Earnings-Season. Also eine ganze Reihe von Unternehmen haben jetzt schon reported. Diese Woche kommen noch große Player dazu, eben Amazon zum Beispiel. Da warten jetzt alle sehnlichst drauf und sind ganz gespannt. Und einige von den Unternehmen, die reported haben, geben natürlich schon ein bisschen so einen Vorblick darauf, wie es sich vielleicht auch bei Amazon entwickeln könnte. Aber der Reihe nach. Da war ja als erstes Tesla angetreten, um Zahlen zu reporten. Und wie wir schon häufig diskutiert hatten, waren die so ein bisschen mit Vorsicht erwartet worden, weil natürlich die letzten Verkaufszahlen und eine ganze Reihe von Problemen, die bei Tesla gerade so existieren, nicht gerade einen positiven Ausblick so versprachen. Und in der Tat war es dann auch so, dass Tesla tatsächlich, muss man sagen, schon sehr, sehr schlechte Zahlen reported hat. Also der Umsatz ist um 9% eingebrochen im ersten Quartal. Das ist der stärkste Einbruch seit 2012. Und die Gewinne von Tesla sind auch dramatisch eingebrochen. Sie haben sich gegenüber den ersten 3 Monaten des Vorjahres halbiert. Also das ist schon ein gewaltiger Einbruch und irgendwie gab es dann so ein bisschen Disconnect zwischen dem, was jetzt diese Zahlen repräsentierten und was Elon Musk dort so erzählt hat auf Earnings Call, zum Beispiel im Earnings Call, ganz Neues. Ja. Aber tatsächlich, einzelne Kommentatoren fragen sich jetzt mittlerweile schon, inwieweit einige der Aussagen, die Elon Musk dort getroffen hat, nicht früher oder später auch strafrelevant sein könnten. Hm. Also das nimmt langsam so ein bisschen andere Dimensionen an und da können wir ja gleich noch kurz drauf eingehen. Aber zunächst mal die Erklärung, die von Elon Musk kam, was diese Umsatzeinbrüche verursacht haben soll. Da wurde zunächst mal auf eben dem Brand hier in Grünheide, wo dann die Factory eine Zeit lang keine weiteren Tesla produzieren konnte, und auf andere Engpässe wurde halt verwiesen.
Das ist ein bisschen cheap, oder?
Das ist wirklich, also allein diese Aussage ist komplett haarsträubend, ja, weil wenn man sich mal anschaut, wie sich die Bestände von Tesla entwickelt haben, dann ist der Umsatzrückgang nicht darauf zurückzuführen, dass quasi, weil dieser Produktionsausfall war, nicht genug Tesla verkauft werden konnten, sondern die Bestände im Lager von Tesla sind drastisch angestiegen. Das heißt, es stehen lauter unverkaufte Tesla auf der Halde. Und dass jetzt noch eine weitere Produktion von noch mehr unverkauften Tesla dann dazu geführt hätte, dass der Umsatz sich nach oben entwickelt hätte, das weiß ich nicht, aus welcher Arithmetik man das ableiten will. Aber von daher, diese Umsatzrückgänge, das beweist sich ja auch in diesen Preissenkungen, die massiv gewesen sind bei Tesla in der letzten Zeit. Das heißt, Tesla versucht hier starke Anreize zu schaffen, um Autos zu verkaufen, die sich sonst eben nicht verkaufen. Also das jetzt auf solche Produktionsausfälle zu verweisen, ist schon, ja, die Wahrheit sehr stretchen, würde ich mal sagen. Und dann wurden noch eine ganze Reihe anderer Ankündigungen gemacht. Und die Diskussion besteht ja so ein bisschen darum, in dem Selbstverständnis, was Tesla eigentlich ist. Also ist Tesla ein Automobilhersteller? Dann müsste die Aktie ja noch um ein paar Universen nach unten gehen, wenn man es dann eben vergleicht mit anderen Automobilherstellern. Aber deswegen wird natürlich von Tesla und von Elon Musk ja immer eine ganz andere Geschichte erzählt. Also dass Tesla natürlich viel mehr ist als ein Automobilhersteller, sondern ein, ja, was ist es eigentlich, wurde Elon Musk dort nochmal gefragt. Und er hat halt gesagt, die Identität von Tesla ist eigentlich eine AI and Robotics Company. Also ganz klarer Fokus auf AI und Robotics.
Und da könnte man sich fragen, wozu hat er noch eine separate XAI Company, ne? Die eigentlich das Gleiche macht und die gerade eine ordentliche Finanzierungsrunde eingesammelt hat.
Ja, das ist ein weiterer Punkt, kommt man gleich noch dann auch zu, ne? Also, dass er versucht eben jetzt AI eigentlich auch so ein bisschen separat von Tesla zu bauen. Mhm. Man muss ihm gleichzeitig aber zugutehalten, dass natürlich Tesla schon in den letzten Jahren, seit die Autos mit den ganzen Kameras dort unterwegs sind, natürlich einen unglaublichen Schatz an Fahrdaten gesammelt haben. Und natürlich auch, wenn man es jetzt mit anderen Automobilherstellern vergleicht, unglaubliche Investments getätigt haben. 85.000 der neuesten H100-Chips von Nvidia eben gekauft haben. Das sind halt schon drastische Unterschiede zu anderen Automobilherstellern. Ja, also da könnte man jetzt, wenn man die optimistische Prognose dort mal durchgeht, dann könnte man halt schon davon ausgehen, dass sicherlich Tesla mit dieser Menge an Daten und dem AI-Volumen mit Chipset zum Beispiel, was dahinter steckt, schon eine ganze Menge machen kann und dort vielleicht gegenüber anderen Herstellern eine ganze Menge Vorsprung rausarbeiten könnte. Also das ist jetzt mal die optimistische Prognose. Gleichzeitig muss man sich aber auch anschauen, wie teilen sich denn die Umsätze von Tesla aktuell auf? Und da entfallen einfach 82% auf Automotive, also einfach Autos verkaufen. Und dann gibt's halt nochmal 11%, was irgendwie so Services und other Sachen sind. Und dann nochmal 8%, die so Energy sind. Also die Walls, die sie haben, die Batterien und so weiter. Das ist halt auch schon ein recht profitables Geschäft. Aber ist natürlich noch verschwindend gering. Hat auch da nicht wirklich dann mit AI und Robotics zu tun. Worauf er dann aber verwiesen hat, ist, dass die Optimus Robots, da hatten wir auch schon von berichtet, das ist so die nächste Wachstumstrajectory, was er dort ganz klar sieht. Also diese humanoiden Roboter. Hier hat er ein klassischer Elon Musk Manier, hat er proklamiert, dass die bis Ende 2024, also noch in diesem Jahr, bereits in seinen Fabriken im Einsatz sein werden. Also bei der Herstellung von Tesla.
Da muss ich echt auch immer, sorry, ne, aber hier ein kleiner Einwurf zu den Optimus, weil es gab ja auch wieder in der vergangenen Woche so viele News aus dem Robotikbereich und wieder neue Startup, der humanoide Roboter einsetzt. Und was ich mich halt frage, wenn diese Roboter in Fabriken bei der Produktion eingesetzt werden sollen, warum müssen sie eigentlich humanoid sein? Außer, dass wir alle in den letzten Jahren zu viel Science-Fiction mit humanoiden Robotern gesehen haben. Also das erschließt sich für mich eigentlich ehrlich gesagt logischerweise nicht, weil das doch ein relativ Kostenaufwand ist, solche humanoide Roboter herzustellen. Und diese Humanoidität ist gerade bei den meisten Einsatzbereichen eigentlich gar nicht erforderlich.
Ja, und das deutet für mich auf einen ganz entscheidenden Punkt hin. Und dieser entscheidende Punkt ist Story Spinning.
Genau.
Und dass Elon Musk halt alles tut, egal was halt jetzt der Realität entspricht oder nicht, um halt eine möglichst große Story draus zu machen, die an der Börse bewertet wird. Also die eben demonstrieren kann, dass ich eben nicht nur ein Automobilhersteller bin, sondern was ganz anderes. Und das hat einerseits mit diesem Aspekt humanoid zu tun, aber kennt man Elon, hört es da natürlich noch nicht aus. Er hat es natürlich nicht nur als humanoiden Roboter dort verkauft, sondern sentient. Hm. Also Roboter mit Bewusstsein. Also so hat er es quasi verkauft.
Boah, das kann ich auch nicht mehr hören, ey, dieses sentient. Also das,
zu null. Oh. Ja. Also Roboter mit eigenem Bewusstsein.
Ja, natürlich.
2025 wohlgemerkt, wird es dann schon im Consumer Market geben von Tesla. Also das sind Versprechungen, wenn man sich jetzt mal angeschaut hat, was so das letzte Video, was zu diesen Robotern rauskam, die eigentlich nur begleitet ein Hemd gefaltet haben.
Über Remote Control gesteuert quasi, ne? Beziehungsweise über einen Menschen, der die entsprechenden Handschuhe auch noch getragen hat, und der Roboter hat ja seine Bewegung imitiert, ja.
Exakt. Also von daher jetzt davon auszugehen, dass sie noch in diesem Jahr in der Fabrik arbeiten werden und im nächsten Jahr schon für uns quasi zu kaufen sein werden, das zu proklamieren, das erinnert mich sehr an 2016, wo es dann die Full Self-Driving und vollautonomen Robotaxis und Robot-Tesla geben würde. Das ist nun auch schon 8 Jahre her, ist auch noch nicht eingetreten. Also das sind halt Versprechungen, die hier gemacht werden, wo man sich wirklich fragen muss, also ist es überhaupt noch als CEO eines Unternehmens, was ja, wo du ja auch an bestimmte Sorgfaltspflichten gebunden bist, was deine Aussagen bezüglich der Geschäftsentwicklung angeht, da muss man sich schon fragen, ist es hier wirklich noch ein Unternehmen oder ist es einfach nur ein Kult? Weil das Resultat, was man nach den wirklich rein zahlenmäßig katastrophalen Ergebnissen an der Börse sich gezeigt hat, ist, dass die Aktie nachbörslich um 15% nach oben geschossen ist. Also wo man sich fragt, okay, warum genau? Also es gibt natürlich noch ein paar andere Punkte, die Elon genannt hat. Also diese Robotaxis, die würden jetzt natürlich auch kommen. Und weil ja so ein Hin und Her war, günstige Autos natürlich jetzt, ganz günstige Tesla, wird jetzt auch ein neues Modell aufgesetzt. Das war bis vor kurzem, da gab es ja einen Reuters-Artikel zu, wo Elon dann erstmal gesagt hat, es sei eine Lüge, dann nachher hat er eingestimmt, dass irgendwie jetzt doch nicht ein günstigerer Tesla gebaut würde. Jetzt wird es doch gebaut, so seine Aussage, schauen wir mal. Das soll aber tatsächlich auf der existierenden Plattform von dem, ich glaube, Modell 3 basieren, aber dann so eine abgespeckte Version sein, die dann noch wesentlich günstiger ist. Mal schauen. Für mich klingt aber sehr viel dort so, dass er einfach das verkauft, was die Börse gerade hören will und was den Kurs bewegt und nicht das, was wirklich der Realität entspricht. Und auch die Dimension dieser Robotaxis, dass hier dann so eine Euphorie drin ist, wenn man sich mal anschaut, es gibt ja ein paar Unternehmen, die Robotaxis schon auf den Straßen haben, also Waymo zum Beispiel. Waymo ist wiederum ein Unternehmen, wo jeder Experte sagt, dass sie eigentlich führend in diesem Bereich sind, was vollautonome Fahrzeuge angeht. Also nicht Tesla, sondern Waymo. Waymo wohlgemerkt ist eine Einheit von Alphabet und die ist so verschwindend klein in der Bewertung, dass sie noch nicht mal in den Quartalsberichten extra ausgewiesen wird von Alphabet. So, und dieser Part soll jetzt plötzlich von Elon proklamiert eine Trillion-Dollar-Opportunity sein. Also ich weiß nicht, dann ist anscheinend Alphabet dramatisch unterbewertet, weil dieser Bereich überhaupt nicht zur Geltung kommt. Oder es ist halt irgendwie eine ziemliche Fantasie, die hier verkauft wird, die nichts mit der Realität zu tun hat. Und in diesem Kanon ist mittlerweile auch Moskowitz, der Co-Gründer von Facebook, eingeschwenkt. Der ist ja auch über Facebook zum Multimilliardär geworden, hat dann Asana gegründet und der hat tatsächlich gepostet, dass diese Berichterstattung rund um Tesla und von Elon Musk wirklich dem Anstrich von Enron quasi folgt. Ja, Enron, wer sich daran erinnern kann, also auch ein Unternehmen, was sehr aufgepumpt wurde, bis es dann wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel. Das ist das, was Moskowitz hier ins Spiel gebracht hat. Und eine ganze Reihe von Sachen, wir verlinken hier gerne zu, ist ganz interessant, was natürlich auch für eine Finanzakrobatik bei Tesla vollzogen wird, um Zahlen potenziell auch zu schönen. Also was den Verkauf und die Zurechnung zu bestimmten Quartalen dann von Full Self-Driving Verkäufen angeht und so weiter. kann man sich alles im Detail mal anschauen. Das hat dann wirklich wiederum in Elon-Manier zu einem Twitter-Storm dann geführt, wo er gesagt hat, dass Moskowitz ja ein Retard ist und sich dann nochmal verbessert hat. Ach nee, er entschuldigt sich, er ist kein Retard, das wäre noch ein Kompliment, sondern naja, lauter solche Geschichten. Also wirklich extrem kindisches Verhalten wiederum, wo dann auch andere Leute wiederum kommentiert haben, dass genau dieser Ausfall ein guter Beweis dafür ist, dass Elon nichts in der Hand hat. Weil wenn jetzt das von Moskowitz aus der Nase gezogen wäre, diese Anschuldigung bezüglich der Financial Statements von Tesla, wohlgemerkt ist der CFO vor ein paar Monaten abgetreten bei Tesla und ist neuer jetzt an Bord, dann könnte Elon ja einfach klagen. Er klagt ja sowieso gerne. Aber dass er jetzt einfach nur sich so auf so ein Ping-Pong-Spiel auf Twitter dann einlässt, statt einfach eine Klage gegen Moskowitz anzustrengen, ist ja eigentlich ein ganz gutes Indiz dafür, dass er wahrscheinlich A, vielleicht nichts in der Hand hat, oder B, vielleicht nicht möchte, dass dann Sachen transparent werden, die bei so einer Klage dann natürlich offensichtlich gemacht werden müssten.
Ja, plus, weil er einfach ein kleiner Junge ist, der lieber gerne irgendwie ausfällt, ja, als sich mit Argumenten zu beschäftigen. Also ich meine, es ist ja auch noch ein anderer Aspekt, wie seine Umgangsformen sind. Das hat ja häufig einfach auch nichts mit Inhalten zu tun. Das ist ja einfach ein ganz anderer Aspekt. Aber gut.
Naja, aber deswegen finde ich es faszinierend, wie hier halt die Börse funktioniert, was natürlich in diesem Investor-Quartalsbericht dann auch irgendwie geteased wurde, waren dann so Screens, also Mockups, wie jetzt dieses Ride-Hailing in der Tesla-App dann aussehen würde. Und dann sind alle losing my mind, crazy Robotaxis. Ich meine, das ist so, als ob irgendwie der René Benko mit seinem Immobilienunternehmen sagt, so sehen die Häuser künftig auf dem Mars auf und dann würde ich auch die jetzt schon verkaufen und dann plötzlich wäre das Unternehmen nicht pleite gegangen vielleicht, ja. Also ein paar Mockups machen und sagen, hier, guck mal, so sieht es dann in der App aus. Ich meine, das kostet nicht so wirklich viel Geld, das zu tun, ja. Damit dann ein paar Milliarden Bewertungen dann assoziieren, weil die Fantasie damit angetrieben wird. Also, ja, ich glaube, dass die Aktie von Tesla losgelöst ist von der Realität und es halt hauptsächlich jetzt nur noch priced, was irgendwie die Fantasie von irgendjemand ist. Also klar, die Aktien repräsentieren immer die Expectations. Bloß, ich glaube, die vergangenen Aussagen von Elon Musk sind ein ganz guter Indikator dafür, wie realistisch diese Expectations sind, die dort jetzt eingepreist sind schon wieder. Und ja, von daher ist in einem eigenen Universum unterwegs, würde ich sagen.
Ja, what else is new?
Ja. Aber den anderen Punkt hattest du genannt, wenn Tesla so eine AI-Company ist, was ja durchaus viele Aspekte davon hat, dann gab es noch eine andere News rund um AI und dem Umfeld von Elon Musk sozusagen vergangene Woche, oder?
Ja, genau. Also xAI, das andere AI-Baby von Elon Musk, das unter anderem hinter dem Modell Grok, also Grok mit K, steht, hat jetzt gerade eine 6 Milliarden Finanzierungsrunde abgeschlossen und ist jetzt auch mit wie viel Milliarden bewertet? Also
18 Milliarden.
18 Milliarden, ja. Also ist es noch weit entfernt von OpenAI und Co. Aber da ist sicherlich auch einiges an Fantasie angepriesen.
Und das ist wiederum das andere Faszinierende, wenn du halt sagst, dass Tesla eine AI-Company ist und deswegen das Unternehmen so gepriced ist, du parallel aber eigentlich damit drohst, wenn du jetzt nicht 50 Milliarden extra bekommst, AI woanders zu entwickeln und jetzt parallel als CEO dieses Unternehmens ein anderes AI-Unternehmen aufbaust. Also, I don't know. Ich meine, es wäre so wie Mark Zuckerberg, der jetzt sagt, ja, übrigens ist ja ganz nett, dass ihr alle irgendwie in Facebook investiert habt.
Ich werde jetzt CEO von TikTok.
Ja, und genau, ich kaufe jetzt separat einfach als Mark Zuckerberg, sondern nicht als CEO und Shareholder von Meta, kaufe ich jetzt TikTok und da baue ich jetzt die ganzen AI-Sachen, nicht mehr bei Meta. Also meine Compensation gefällt mir dort nicht so. Also da würde ja jeder auf die Barrikaden rennen und irgendwie hätte man sofort irgendwelche Anwälte am Hals, die Investoren hier vertreten. Also das finde ich einfach faszinierend, dass sowas parallel möglich ist und dass natürlich die 6 Milliarden kommen ja irgendwo her, natürlich hier von Silicon Valley Royalty, also Sequoia ist hier massiv dabei, Geld reinzustecken in diese Company. Ja. Also ja, anyway.
Ja, ich frage mich halt, also werden die Verträge bei denen irgendwie so auf dem Bierdeckel geschrieben und haben ja keine Non-Compete-Klausel und solche Sachen, weil das ist eigentlich ein klassischer Fall von solchen Agreements, die sowas verhindern würden. Ne?
Aber naja, wenn dein Board zusammengesetzt ist,
aus deinen Buddies, klar.
Soll dich ja kontrollieren und dann sitzt dein Bruder da drin und lauter andere, die durch deine Zuordnung von Tesla-Shares an die reich geworden sind, die haben überhaupt kein Incentive, was anderes zu tun. Deswegen, das war ja auch der Hintergrund, als Elon Musk dann bei der Übernahme von Twitter, hat er ja einfach eine ganze Reihe von Ingenieuren bei Tesla abgezogen und einfach bei Twitter hingesetzt, wo man auch sagen muss, na okay, das ist dein Privat-Experience so, ja. Also wenn ich jetzt ein Investor in Tesla bin, dann werden hier Ressourcen weggenommen, damit du dein Privat-Hobby hier irgendwie betreiben kannst, wo die dann allokiert werden. Da hat er im Nachgang dann auch drauf geantwortet, weil das natürlich, da muss man sich wirklich die rechtlichen Aspekte davon anschauen, hat er gesagt, nee, da sind ja dann 15 Millionen an Compensation von Twitter an Tesla gezahlt worden. Mhm. Wohlgemerkt ist das aber nach dem Fakt erst über dem Board bekannt gegeben worden. Das heißt, normalerweise muss es ja so erfolgen, ich frage das Board und das Board gibt es dann frei. Das demonstriert aber einfach, dass das ein Hobbyboard ist, die halt alle Elon-Fans sind und die Rubberstampen, also die einfach alles, was Elon ihnen halt vorlegt, egal was es ist, ich will 50 Milliarden haben, na klar, kriegst du 50 Milliarden, dann unterschreiben. Und hier genauso, die sind die Ressourcen abgezogen worden, dann gab's Stress drum, dann hat er im Nachhinein gesagt, ach so, übrigens, Board, ich habe Ressourcen abgezogen, ist es okay? Ja, klar, ist okay. Also, so viel zu Transparenz, wie so ein Unternehmen dann halt geführt wird. Ob man da als Investor dabei sein will, ist halt
offenbar schon eine
heiße Wette. Ja, es gibt genügend.
So. Ja.
Aber komm hier.
Genau, lass uns mal zu ernsthaften Unternehmen rübergehen.
Ja, wobei, wie gesagt, er hat ja auch viel geschafft, ne?
Ja, klar.
Kommt ja von nicht von irgendwo, dass viele Investoren nach wie vor bereit sind, dass seine Wetten auch aufgehen könnten. Bloß, ja, was hier dann noch legal ist in Bezug auf irgendwie Aktienrecht und solche Themen und Unternehmensführung, das ist eine andere Fragestellung. Die hat Meta fulminant anders beantwortet und interessanterweise war auch die Auswirkung an der Börse fulminant anders. Also während Tesla katastrophale Zahlen geliefert hat, aber viel Fantasie verkauft hat, hat Meta absolut überragende Zahlen geliefert. Aber Mark Zuckerberg hat eine gewisse Vorsicht dran gehängt, was den Ausblick des nächsten Quartals angeht und dass er massiv in AI investieren will. Und der Effekt der Gegenteilige an der Börse bei Tesla 15% hoch, bei Meta 15% Verlust after hour. Also der größte Verlust seit langem, den Tesla hier den Meta einstecken musste. Also 200 Milliarden Marktkapitalisierung wurden dort vernichtet.
Man muss aber auch sagen, dass es seit dem Anfang des Jahres und auch schon seit dem letzten Jahr ordentlich nach oben gegangen ist halt, ne? Also von daher ist es alles noch in Relation. Aber trotzdem hat mich das ein wenig überrascht. Vor allem, weil ja auch in der vergangenen Woche doch durchaus interessante News von Meta angekündigt wurden, wo ich dachte, da geht eigentlich eher die Fantasie doch stark nach vorne in vielerlei Hinsicht, ja. Zumal, also Meta hat ja auch schon letzte Woche haben wir auch schon über Llama 3 gesprochen, das neueste Sprachmodell, das sie jetzt rausgebracht haben, der auch wieder Open Source ist und der de facto mit kommerziellen Modellen weitestgehend halt mithalten kann. Und jetzt haben sie an diese Offenheitsstrategie auch ihrer Strategie in dem Mixed-Reality-Bereich halt auch angehängt. Was ich ja auch wieder sehr interessant fand, weil ich habe das schon so ein bisschen als eine Herausforderung Apple gegenüber betrachtet, dass sie ja auch deren Mixed-Reality-Ökosystem öffnen. Ne? Also Meta hat ja damals eben auch damit hing ja auch das Umbranding zu Meta sehr stark eben auf das Metaversum gesetzt. Das nennen sie nicht mehr so. Aber sie haben ja auch weiter dieses Horizon OS, dieses Mixed Reality OS, das bisher ja in dem Sinne geschlossen war, dass du ja den ja nur mit den entsprechenden Meta-Devices nutzen konntest, also den Ex-Oculus-Devices. Und jetzt setzen sie ja auch hier auf so Interoperabilität. Und es können ja auch alle anderen Anbieter ihre Geräte ja auch damit verknüpfen. Und somit werden ja auch künftig mit, also werden Nutzer künftig auch mit Geräten von Asus, Lenovo, Xbox auf das Meta Horizon OS zugreifen können. Und ich finde das halt auch gerade in diesem Kontext ja auch spannend, dass sich das Gerät von, dass sich das Apple Vision Pro natürlich ein bisschen schwer tut und dass, wie bei Apple das immer so ist, das entsprechende OS natürlich sehr in sich geschlossen und noch mit dem, nur mit dem Vision Pro zugänglich ist. Sie haben das Problem, genügend Anwendung dafür zu bekommen. Und jetzt schon kann man diese Devices auf dem Secondhand-Markt für einen Bruchteil des Preises kaufen, ne? Also es kam letzte Woche auch ein Artikel, der zeigte, wie viele eBay-Einträge es schon gibt, wo du den Vision Pro mit allem drum und dran für 2.000 Euro kaufen kannst, wo die von nie so langer Zeit für 5.000 Euro gekauft wurden, wenn du jetzt den Battery Pack und alles sozusagen dazu nimmst. Und ja, da finde ich schon sehr, sehr interessant, was Meta da tut, weil gerade in diesem Umfeld gibt's ja auch noch nie so eine riesige Nutzerinnen- und Nutzermenge. Und um die entsprechende auch Verbreitung zu bekommen, musst du, glaube ich, im ersten Schritt sehr offen sein gegenüber anderen Geräten, damit sich diese Entwicklung halt lohnt, weil du wirst jetzt noch nicht diese Marktpenetration haben, die du mit anderen mobilen Geräten halt hast. Und gleich, wo wir bei den Geräten sind, noch eine andere News von Facebook, von Meta, die ich auch sehr interessant fand. Und da überlege ich mir tatsächlich mal demnächst vielleicht dieses Gerät mir anzuschaffen. Da kamen wieder auch Neuigkeiten hinsichtlich ihrer Ray-Ban Smart Glasses, die jetzt auch zunehmend mehr Funktionen von so multimodalen KI-Modellen bekommen, dass die zum Beispiel auch noch Funktionalitäten mit Videoanrufen, wo du das direkt auch in dem Videoanruf teilen kannst, was du zum Beispiel selbst siehst und so weiter. Und so langsam, glaube ich, von den allen KI-Devices oder Smart-Devices, finde ich jetzt auch gerade von der Perspektive auch der Preis-Leistungs-Verhältnisses eigentlich so mit am spannendsten. Und das einzige Problem bei mir ist, dass ich Brille trage. Und das heißt, das würde damit interferieren. Das heißt, irgendwann mal müssten diese Dinge vielleicht auch Korrekturgläser mit involvieren, damit auch Brillenträger sie nutzen können. Aber gut, da muss ich vielleicht mehr Kontaktlinsen erstmal tragen.
Ja, das finde ich auch sehr interessant, weil genau in diesem Spannungsfeld von Meta versus Apple und Stichwort AI-Hardware, was wir auch schon in mehreren Folgen diskutiert haben, was jetzt in der letzten Zeit so als AI-Hardware neu auf den Markt gekommen ist, vom AI-Pin zu Pendant und vielen
Rabbit.
Anderen. Rabbit, ja. Das sind eigentlich alles Hypothesen, die darauf basieren, dass Siri einfach so scheiße ist, wie es ist. Ansonsten bräuchte man all diese Dinger nicht, nur weil alle Leute so frustriert mit Siri sind, was Apple ja schon über die Hardware auch in seinen Devices implementiert hat, sind es jetzt quasi Workarounds, dass ich mit besserer AI arbeite, um etwas zu bauen. So, damit fußt natürlich die ganze Strategie von diesen Playern auf extrem wackeligen Füßen. Weil was passiert jetzt, wenn Apple hier tatsächlich aufwacht und sagt, okay, Siri schmeißen wir jetzt raus und machen jetzt einen richtigen Push entsprechend, ja, und kriegen das hin.
Wovon auszugehen ist, gemessen daran, was die für diese Woche für Neuigkeiten hatten, aber da kommen wir noch später dazu.
Exakt, ja, und was sie auch angekündigt haben. Also brauche ich dann noch diese zusätzliche AI-Hardware, die mir jetzt hier noch zur Verfügung gestellt wird? Also das sind eben große Wetten, die für mich aber ja sehr wackelig aussehen. Aber mit so einem Formfaktor, wie es jetzt irgendwie von Meta mit dieser Ray-Ban dort implementiert wird, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich dann natürlich auch wiederum von diesen VR-Devices, mit denen ich halt nur zu Hause sitze, ob das jetzt eben Metas Brille ist oder die von Apple entsprechend, die sich jetzt eben nicht gut verkauft, ja. Und hier wird auch von vielen angekreidet, dass Apple hier nicht wirklich genug solcher Videos und Shows irgendwie liefert, die wirklich so immersive sind, die extra dafür produziert sind, dass sie ausreichend Argumente haben dafür, so viel Geld dafür auszugeben. Also sprich, ja, die meisten Leute wissen dann halt nach ein paar Mal ausprobieren, nicht so wirklich, was sie mit den Dingen jetzt eigentlich machen sollen und warum das jetzt so toll sein soll. Und ja, ich bin gespannt, wie Apple hier weiter vorgeht. Aber vielleicht nochmal kurz zurück zu Meta und den Zahlen, weil die Strategien, die du jetzt gerade so geschildert hast, die sind, finde ich auch super interessant, sind aber gleichzeitig damit verbunden, und das hat Mark Zuckerberg ganz klar gesagt, dass die Monetarisierung von AI noch eine ganze Weile in der Zukunft liegt und deswegen hier Meta noch eine ganze Zeit lang viel investieren wird, ohne jetzt sofort den direkten Rückfluss zu haben. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Elon Musk verkauft hat. Also er sagt, wir haben eigentlich sofort jetzt irgendwie Rückflüsse und werden die krasseste Robot-Company und so weiter. Anscheinend wird es von der Börse gutiert. Und die vorsichtige Aussage, die wesentlich mehr mit der Realität zu tun hat, die Mark Zuckerberg hier getroffen hat, die wird entsprechend abgestraft, dass die Aktie um 15% fällt. Klar ist sie stark vorher gestiegen, schon über den ganzen Jahresverlauf natürlich eine super Entwicklung. Aber was die Börse da an dieser Aussage besonders problematisch fand, gerade bei Meta, ist, dass Mark Zuckerberg ja vor einem Jahr dieses Jahr der Efficiency eingeleitet hatte. Was daran resultiert ist, dass über 20.000 Mitarbeitende entlassen wurden, dass knallhart auf die Kostenbremse getreten wurde und das Resultat bei den letzten Quartalsergebnissen ein absolut positives war. Also während die Kosten drastisch runtergefahren wurden, sind die Umsätze weiter gestiegen. Also und damit ist natürlich, sind die Gewinne explodiert und dementsprechend auch die Kursentwicklung bei Meta. Und von dieser Kostendisziplin fürchten jetzt viele durch diese Aussagen von Mark Zuckerberg, Investments in AI, so ein bisschen eine Abkehr. Und das fand die Börse eben nicht so toll. Obwohl die Zahlen halt super waren. Also haben die Umsätze massiv gesteigert. Das muss man sich einfach mal vorstellen bei so einem Unternehmen. Umsätze sind um 27% year on year gestiegen auf 36 Milliarden, also auf so einer Größenordnung noch so eine starke Umsatzsteigerung zu haben, das ist schon faszinierend. Und was man halt auch sieht, die Ad-Impressions sind um 20% gestiegen, Revenue aber um 27%. Das heißt, dass eigentlich die Preise pro Ad-Impression im Schnitt gestiegen sind. Und das wird, so wird es ja natürlich auch immer diskutiert, wahrscheinlich auch massiv getrieben durch Temu und Shein aus China, die über 10% der Werbeausgaben bei Meta ausmachen, was natürlich auch ein gewisses Klumpenrisiko ist. Aber das hat sich natürlich sehr positiv auf die Einnahmen da von Meta ausgewirkt. Und ja, eine Operating Margin von 38%, auch 13 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Also das ist rundum ein super Ergebnis, aber eben die CapEx, also die Capital Expenditures, die sind jetzt für dieses Jahr auf 35 bis 40 Milliarden angesetzt. Zuvor war es bei 30 bis 37 Milliarden und das war genau dieses Haar in der Suppe, was jetzt Investoren gesucht haben, zu sagen, gibt's da noch diese Kostendisziplinen? Aber wenn man es natürlich jetzt so betrachtet, wie nachhaltig baue ich ein Unternehmen auf, wenn ich AI als die Zukunft sehe, dann dort diese Spendings zu tätigen, meiner Meinung nach die richtige Strategie. Das ist natürlich dieses große Wachstumsfeld. Aber ja, bei Meta so ein bisschen mit dem Problem verbunden, dass es sich nicht direkt monetarisiert. Wobei man auch sagen muss, wenn man sich anschaut, wie gut Meta das hinbekommen hat mit AI, dieses ganze Problem, was Apple ihnen in den Schoß gelegt hat, mit dem Tracking, was ja abgeschaltet wurde, das umzudrehen und jetzt so targeted Werbung auszuliefern, ohne diese ganzen Daten haben zu müssen, sondern einfach AI-basiert, dann eben die relevanteste Werbung den Leuten auszuspielen, dann muss man sagen, genau diese Investments in AI haben auch dazu geführt, dass Meta an dem Punkt ist, an dem es ist, dass es eigentlich gar nicht mehr dieses ganze Tracking-Data von Apple braucht, um trotzdem hochperformant hier Werbung, also das Geschäftsmodell von Facebook weiter vorantreiben zu können. Ja, und wer auch noch reported hat, war dann natürlich Alphabet, also die Google-Mutter. Und hier hatte man ja auch besonders drauf geschielt, wie sich ein paar Sachen entwickelt werden, die natürlich auch mit AI zu tun haben. Und zwar gibt es natürlich die Befürchtung, dass das Search-Geschäft von Google hier unter Druck stehen könnte, wenn immer mehr Leute eben jetzt Generative AI nutzen, also ChatGPT und Co., um hier bestimmt Abfragen zu stellen und das einen Druck auf Search geben könnte. Und ja, weil wenn eben die Antworten direkt gegeben werden, dann ich weniger die Suchmaschine nutzen muss. Wenn ich die Suchmaschine weniger nutze, dann weniger Anzeigen dort geschaltet werden können. Also ergo negative Auswirkungen auf die Einnahmen von Google. Und diese Befürchtung konnte Google oder Alphabet ziemlich überzeugend widerlegen. Also die Umsätze sind um 15% gestiegen, year over year, also auf 80,5 Milliarden. Und ja, das war weit über den Erwartungen, die die Börse so vermutet hatte. Und was natürlich insbesondere interessant war, war, dass das Cloud Revenue stark angestiegen ist. Da ist es ja sowieso ein Wachstumsbereich, aber das Wachstum hat sich hier jetzt wieder beschleunigt. Das war zunächst in den letzten Quartalen, war das eher etwas verlangsamt und jetzt ist es wieder auf 28% gestiegen. Kurzer Vorgriff hier auf die Microsoft-Zahlen. Microsoft Cloud wächst hier noch schneller, aber trotzdem zeigt es sich auch, und das hat auf diese Story von Alphabet eingezahlt, dass nebst dem, dass jetzt das Search-Geschäft noch nicht durch AI negativ betroffen ist, AI gleichzeitig Cloud weiter treibt, weil die ganzen Unternehmen, die AI einsetzen wollen, natürlich immer stärker, immer mehr Cloud Computing benötigen. Und das zeigt sich hier in den Zahlen. Und das ist genau auch der Unterschied zu Meta in der Wahrnehmung der Anleger, dass die massiven Ausgaben, die Alphabet natürlich auch in AI tätigt, die Investments, sich aber direkt auszahlen durch mehr Umsätze, die sie jetzt hier über ihr Cloud-Business erzielen. Wo dieser direkte Zusammenhang bei Meta eben nicht so gesehen wird. Und das hat sich dann auch in der Kursentwicklung gezeigt. Alphabet ist dann über 10% nach oben geschossen. Und damit ist Alphabet jetzt auch Mitglied des illustren $2-Trillion-Clubs. Also der wenigen Tech-Unternehmen, die mit über 2 Billionen bewertet sind. Also da befinden sich noch so Nvidia, Microsoft und Apple drin in diesem Club. Und das war's dann auch schon. Also von daher, der Abgesang auf Alphabet scheint definitiv noch etwas zu verfrüht zu sein.
Ja, ich glaube auch. Also man sieht ja auch extrem, auch gerade so, auch wenn du in Berlin so ein bisschen in der Startup-Bubble bist, wie Google krass diese ganze AI-Anstrengung gerade ja auch pusht, wie stark sie auch in das ganze Ökosystem investieren, wie viel sie tun, um gerade auch Startups zum Beispiel dazu zu bringen, ihre Tools ja auch zu nutzen. Da muss man ja auch sagen, würde ich schon sagen, machen sie deutlich mehr als alle anderen. Und ich glaube, dass es ja auch längerfristig die Strategie sein könnte, die sich auszahlen wird. Ne? Mhm. Weil du hast so eine Einfachheit, dann ja auch mit den Google-Tools zu starten. Die stellen dir auch sehr, sehr viel Hilfe zur Verfügung, sehr viel. Die haben ja auch sehr viel in dem Bereich Learning ja auch akquiriert, um eigene Learning-Pläne und so weiter ja auch zur Verfügung zu stellen, die natürlich alle auch mit ordentlich Credits für ihre Cloud-Lösungen kommen. Also man muss schon sagen, so sehr wie ihre ganze Naming-Strategie undurchdacht ist, und man kommt ja immer durcheinander damit, was jetzt, wie jetzt im Moment heißt und was das für ein Produkt ist, so sehr merkst du, dass dieses ganze Marktpenetration durch AI wirklich vom früh an schon sehr, sehr durchdacht ist und sehr Hand in Hand geht und da sehr viel Ressourcen draufgesetzt werden. Das ist sehr, wirklich, wirklich sehr spannend zu beobachten.
Ja, und was auch ganz interessant, natürlich die anderen Bereiche, eben YouTube alleine, was das natürlich auch für ein Riesenschiff geworden ist. Ich meine, YouTube ist jetzt auch wieder auf einen positiven Track gekommen, hier 21% gewachsen. Die machen über 8 Milliarden jetzt an Umsatz. Natürlich viel durch Werbung getrieben, aber haben auch so diese Paid-Bereiche. Und wenn man überall diesen Bereich auch von TikTok diskutiert, Short-Videos, das ist natürlich auch was, was bei YouTube mit integriert wurde. Also das ist sicherlich auch noch ein großer weiterer Wachstumstreiber und ein Riesenasset, den Google hier an Bord hat. Wenn man sich überlegt, dass sie YouTube damals für diesen astronomischen Betrag von 1 Milliarde gekauft haben und jetzt in einem Quartal mit YouTube über 8 Milliarden machen an Umsatz, dann ja, ist es schon sicherlich eine der erfolgreichsten Akquisitionen direkt nach der Akquisition von Instagram, wahrscheinlich durch Facebook, ja, so erfolgreich, wie das verlaufen ist. Ja, und dann fehlte natürlich noch ein weiterer Member dieses $2-Trillion-Clubs, Microsoft. Die haben auch noch Zahlen reported und die waren ja wieder super gut. Kann man nichts anderes sagen. Die sind tatsächlich auch in diesem zentralen Bereich, der dann halt wichtig ist, also Cloud, für die Bewertung an der Börse noch stärker gewachsen, als es jetzt bei Alphabet der Fall war. Die sind tatsächlich währungsbereinigt um 31% sogar gewachsen. Also nochmal eine starke Beschleunigung. Also da sieht man sehr gut, dass die Investments von Microsoft in AI, dass sie sich dort eigentlich zu diesem führenden AI-Player gemacht haben, durch diese Kooperationen, Akquisitionen, Acquihires und all diese Themen, die dort rund um OpenAI, Inflection und so weiter sich abspielen, Copilot-Integration, dass sich das massiv auf die Nachfrage nach deren Cloud-Services positiv ausgewirkt hat. Und zwar so stark, dass Microsoft jetzt sogar sagen musste, sie konnten gar nicht den ganzen Demand erfüllen, der an Nachfrage jetzt hier eben für Cloud-Services von ihnen reinkam. Also von daher, so die Aussage von Microsoft, hätten sie de facto noch stärker wachsen können. Und sie scheinen dort in ihren Cloud-Services fast so eine Warteliste zu haben. Also von daher extrem gute Entwicklung, die Microsoft hier reported hat.
Mhm.
Ja, ich bin gespannt, weil natürlich Cloud AWS auch der zentrale Bereich ist bei Amazon. Und Amazon natürlich hier der absolute Platzhirsch ist. Einfach mal zum Vergleich. Also jetzt hier Microsoft macht mit Azure 24 Milliarden, knapp 25 Milliarden im Quartal. Demgegenüber stehen bei Google mit Googles Cloud Services 9,6 Milliarden. Also weit abgeschlagen von Azure. Und wenn man sich dann die Quartalsumsätze, muss ich mal kurz anschauen. Genau, ist hier AWS bei 24 Milliarden, die sie an Umsatz machen. Also, damit wären sie ja auf dem gleichen Level unterwegs wie Azure. Sehr krass. Da bin ich jetzt überrascht. Ich dachte, dass AWS noch weiter vorne ist. Aber dann scheint hier Azure kräftig aufgeholt zu haben zu AWS. Also von daher, dieser Wachstum und diese Wachstumsbeschleunigung dann natürlich nochmal zeigt, dass hier Microsoft weiter Anteile hinzugewinnt und das sicherlich zu Kosten von AWS geht. Also mal schauen, wie die Umsatzsteigerung bei AWS hier bei Amazon reported werden wird.
Und ich glaube, es wäre fair anzunehmen, dass die Investitionen in KI, vor allem in OpenAI, auch stark dazu beigetragen haben, dass Azure auch so an Boden gewonnen hat und insgesamt halt Microsoft. Und interessant, dass sie ja auch, sagen wir mal, ein paar von OpenAI unabhängige Entwicklungen in dem Sprachmodellbereich zum Beispiel auch tätigen. Also in der vergangenen Woche kam ein neues Modell, Phi 3 Mini, also eben kein großes Sprachmodell, sondern ein kleines Sprachmodell. Das ist eigentlich so das neue Ding. Ich glaube, so in den letzten Wochen überbieten sich die kleinen Modelle. Die haben nämlich den Vorteil, dass sie deutlich effizienter sind und somit zum Beispiel auch lokal auf den mobilen Geräten laufen können, was einfach eine ganz neue Möglichkeit in der Bedienung darstellt. Und sie haben einfach ein Modell jetzt mit 3,8 Milliarden Parameter, der trotzdem eine sehr, sehr gute Fähigkeit bei Erfüllung von komplexen Aufgaben. Und eben, die werden wir wahrscheinlich ja auch künftig in einigen der Endgeräten halt sehen, Smartphones und Laptops. Und was die Researcher von Microsoft da mitgeteilt haben, dass das Training dieser Modelle inspiriert wurden von den Lernmethoden von Kindern, also durch Lesen von einfachen Geschichten zum Beispiel. Und somit wurde das etwas anders trainiert als klassischerweise, also mehr dem menschlichen Lernprozess nachempfunden, statt quasi der Wahrscheinlichkeit der Abfolge von bestimmten Worten. Dazu gab es ja auch schon vor einer ganzen Weile einen längeren Research-Beitrag zu diesen neuen Lernmethoden bei den Sprachmodellen. Und ja, wo wir bei Microsoft sind, da lohnt sich sicherlich ja auch ein Blick darauf, was in der vergangenen Woche auch noch OpenAI gemeldet hat. Das ist einerseits die neue Version der Assistant API, Assistant API ist ja quasi eine RAG, also Retrieval Augmented Generation Modell, in dem du einfach GPT-4 in dem Fall nutzen kannst, aber eine eigene Wissensbasis dahinter haben kannst, um eben die Halluzinationen zu verhindern, um eben spezifische, korrekte Informationen dem Modell halt mitzugeben. Und bisher war das ja auch relativ eingeschränkt, also wie viel Files du da überhaupt reinkippen kannst, damit das noch funktioniert. Und die Fähigkeiten haben sie ja sehr stark erweitert, und zwar auf bis zu 10.000 Dateien, also 500 mehr als vorher. Und somit kann das ja eigentlich auch schon ganz gut funktionieren für zum Beispiel eine unternehmensinterne Wissensbasis. Also 10.000 Dateien ist schon eine ganze Menge, um eben dieses eigene Wissen dem Modell mitzugeben. Und was auch in der vergangenen Woche meines Erachtens sehr interessant war, ist auch eine Ankündigung von OpenAI der Zusammenarbeit, und zwar eine sehr, sehr tiefen Zusammenarbeit mit Moderna. Falls sich noch jemand an Moderna erinnern kann, die wurden, glaube ich, genau, vielen bekannt in dem Kontext, genau. Genau, und die haben mir auch dargestellt, wie tief die Integration von OpenAI, also vor allem ChatGPT Enterprise, in diesem Unternehmen halt stattgefunden hat. Und laut Aussagen, also unternehmensinternen Aussagen, können mit dieser Effizienz, die diese Integration bringen, können einige tausend Mitarbeiter Aufgaben von einem Team, der deutlich größer ist, also für die sonst 100.000 Mitarbeiter notwendig wären. Und da sind viele Beispiele dargestellt worden von eben internen Wissensbasis, von eigentlich über alle Abteilungen, nicht nur in dem tatsächlichen Research-Bereich, was natürlich das Kernbereich des Unternehmens ist, aber zum Beispiel auch im Legal, um Vertragsanalyse und Erstellung zum Beispiel schneller zu gestalten und de facto an allen möglichen Stellen in dem Unternehmen wurde eben ChatGPT Enterprise integriert mit eigenen Assistenten, die für die jeweiligen Teams zugeschnitten wurden. Und klar ist es natürlich so eine Case Study, das sicherlich ja auch sehr viel mit Werbung ja auch zu tun hat für die beiden Unternehmen. Aber ich denke, es wird unfassbar viel in vielen Unternehmen genau in diese Richtung gehen, die AI-Tools in alle möglichen Unternehmensvorgänge zu integrieren und alle Mitarbeitenden damit deutlich effizienter zu gestalten und viele von solchen repetitiven Alltagsaufgaben auch zu eliminieren. Sicherlich wäre es spannend, so in einem Jahr zu sehen, wie sich das auf die Ergebnisse von Moderna ja auch ausgewirkt hat.
Ja, diese Aufgaben zu automatisieren, unter diesem Stichpunkt gab es auch noch eine ganz interessante Headline, und zwar hat der CEO von Tata, also einem der großen indischen Outsourcer, gerade auch in diesem Bereich Customer Service, Callcenter und solchen Geschichten, hat halt gesagt, dass innerhalb des nächsten Jahres seiner Überzeugung nach Callcenter komplett durch AI ersetzt werden. Und das ist natürlich, ja, in gewisser Weise, weil sie natürlich auch viel Consulting anbieten, auch eine plakative Aussage, um vielleicht eben dieses Business der Beratung so ein bisschen zu befeuern, sich dort Unternehmen umstellen müssen. Aber gleichzeitig haben sie ja auch selbst vested interest wiederum in diesem Bereich von dem Betrieb von solchen Zentren wiederum auch. Von daher schon eine interessante Aussage, dass er glaubt, dass eben diese Customer Service Tätigkeiten hier in Jahresfrist zu 100% automatisiert werden können mit AI. Also sehen wir an allen Ecken, und wie wir es von den Quartalsergebnissen gesehen haben, natürlich AI immer das zentrale Thema. Ganz zentral, auch was die Investments dort sämtlicher Big Techs angeht, bei Meta dann eher negativ aufgenommen, bei Microsoft und Alphabet eher positiv aufgenommen. Aber unterm Strich muss man sagen, der lachende Dritte in diesem Bunde wird wahrscheinlich wieder Nvidia sein, weil egal, ob es positiv oder negativ aufgenommen wird bei den anderen Techs, wie sie ihre Milliarden in AI stecken, es landet bei Nvidia. Und da bin ich mal gespannt. Da müssen wir uns aber noch eine Weile gedulden. Die Quartalsergebnisse kommen erst am 22. Mai. Eine Indikation grundsätzlich, Amazon hat mir ja schon erwähnt, die erscheinen tatsächlich, wenn ihr es am Dienstag hört, heute, also am 30. April, kommen die Zahlen von Amazon dann raus. Sicherlich noch eine der am sehnlichsten erwarteten, noch fehlenden Big Techs hier in dieser Regel.
Ja, Apple würde ja auch noch fehlen, ne?
Genau, Apple, wann reporten die? Muss ich mal schauen. Die habe ich ja schon aus meinem Portfolio geschmissen, weil ich nicht mehr so richtig aktuell dran glaube. Von daher habe ich die nicht mehr so ganz auf dem Radar. Apple reportet am 2. Mai.
Ah ja.
Dann kommen die Zahlen von Apple noch.
Ja, weil Apple hat in der vergangenen Woche ja auch mal wieder was angekündigt. Und wir hörten natürlich immer wieder von Apple so ein bisschen kleine Meldungen im Bereich AI. Natürlich gerade vor der Ankündigung der Zahlen sicherlich noch verstärkt, weil da vor allem die Investoren ja besonders drauf schauen. Und zwar hat Apple auch ein kleines Sprachmodell angekündigt, genauso wie Microsoft, wobei sie nennen das eben nicht kleines Sprachmodell, sondern Efficient Language Model. Und gerade auch genau mit diesem Ziel auf mobilen Endgeräten laufen zu können, ohne eine Verbindung zu Cloud-Server herstellen zu müssen. Und das ergibt gerade für Apple natürlich unfassbar viel Sinn. Gerade wo wir ja vorher schon zum Thema Siri gesprochen haben, soll es weiterhin so heißen oder nicht, sei es dahingestellt. Aber gerade Apple mit einem guten, effizienten Sprachmodell, das auf den Endgeräten läuft, könnte womöglich schnell die Diskussion beenden rund um irgendwelche Rabbits und AI-Pins. Aber soweit muss es ja auch erstmal noch kommen, ja. Also das Modell soll ja schon irgendwie ganz gut sein und hat ja auch irgendwie einiges an Parameter. Wem die Details da interessieren, kann sich das natürlich ja auch die ganzen technischen Spezifikationen ja durchlesen. Am Ende sind diese Spezifikationen ehrlich gesagt nicht viel wert, bis die nicht in tatsächlichen Produkten eine Anwendung finden und wenn man dann feststellen kann, welchen Nutzen sie tatsächlich den Nutzern bringen. Und bin ich mal gespannt, ob diese Entwicklung dann ja auch schon bei der Kursbewertung einfließen werden. Bisher sah das Jahr für Apple eher mau aus. Hm. Genau, aber apropos eben Anwendung von den Modellen, vielleicht nochmal eine interessante News aus diesem Bereich, so ein bisschen am Rande. Wir haben ja dieses Jahr wieder die Olympischen Spiele in Paris und natürlich findet Technologie immer stärker ja auch den Eingang in den Sportbereich. Und in der vergangenen Woche wurde eben die Strategie des Olympischen Komitees in Bezug auf Einsatz von künstlicher Intelligenz im Sport im Allgemeinen, aber im Speziellen in dem Bereich der Olympischen Spiele. Und es wurden jetzt keine Roboter-Battles angekündigt, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte, angesichts dessen, was das alles für humanoide Roboter dieses Jahr an den Markt gekommen sind, sondern sehr viel, gerade in dem AI-Bereich, fließt in die Arbeit der diversen Schiedsrichter. Gerade zum Beispiel bei den ganzen Sportarten, die keine eindeutige Messkriterien bisher hatten, wenn man das so sagen kann. Also alles, wo es nicht eindeutig festgestellt werden kann, wer ist höher gesprungen, weiter geschwommen oder gelaufen oder schwere Gewichte gestemmt, sondern bei Sachen wie Turnen und all den Sportarten, wo es so eine gewisse menschliche Perspektive noch reinfließt, die man häufig als unfair bewerten kann. Also wie hoch ist dann tatsächlich der Turner oder die Turnerin gesprungen, wie gut hat sie den Sprung dann gehalten oder wie hat sich dann der oder die Snowboarderin genau gedreht und so weiter. Das haben bisher Menschen mit ihren Augen bewertet. Und gerade so etwas soll künftig stärker von den Algorithmen bewertet werden, um auch diese Art von Sportarten weniger willkürlich in der Bewertung zum Beispiel zu machen. Aber das ist ja nur so eine von den vielen Themen. Es geht ja auch um Einsatz von AI, auch so beim Scouting zum Beispiel, beim Einsatz im Training. Und wie man sieht, es gibt quasi kein Bereich des Lebens, das, wo die künstliche Intelligenz nicht den Eingang finden könnte eigentlich.
Ja, und dann gab es noch Zahlen aus Berlin, wie schon häufiger gerüchteweise mal aufgetaucht, das ganze Thema Quick Commerce. Und jetzt ist es amtlich. Gorillas wurde ja schon vor einer Weile von Getir aufgekauft und ist mehr oder weniger so vom Markt verschwunden, ein bisschen in Getir aufgegangen. Teilweise sah man noch Gorillas-Logos und unterwegs. Jetzt ist klar, dass Getir sich vom deutschen Markt zurückziehen wird. Also diese Expansion, die man aus der Türkei, eigentlich ist Getir ja so der Erfinder dieses ganzen Modells gewesen, was dann in der ganzen Welt kopiert wurde. Jetzt zieht sich Getir zurück, auch aus Großbritannien und Niederlanden ist zeitnaher Rückzug geplant und die Konzentration eigentlich wieder auf dem Heimatmarkt. Also diese Expansion scheint nicht wirklich geklappt zu haben, was wahrscheinlich einerseits wiederum gute News sind für den Player, der noch im deutschen Markt unterwegs ist, Flink. Aber die Frage stellt sich halt trotzdem, wie sie künftig dann und ob sie künftig dann mal Geld verdienen werden, weil die kritische Masse, die sie eben erreichen müssen, wenn man sich auch in den USA solche Shopping-Services, die jetzt nicht direkt im Quick-Commerce sind, aber vergleichbar vom Geschäftsmodell in gewisser Weise ist es schon, so ein Instacart zum Beispiel, die machen den Hauptteil ihres Gewinns und auch immer mehr ihres Umsatzes tatsächlich ja über Werbung. Das heißt, in der App dann bestimmte Produkte gut platzieren zu können. Das ist ja ein ähnliches Geschäft wie im Lebensmittelhandel, wo natürlich die Marken viel dafür zahlen, um bestimmte Positionierung dann wiederum im Laden zu haben. Und wenn man sich anschaut, wie eng die Marge auf solchen Produkten ist, dann ist natürlich so eine Advertising-Marge, die ja unendlich viel höher ist, das attraktivste Geschäft dort in dieser ganzen Entwicklung. Aber dafür braucht man natürlich auch schon eine große Verbreitung und mal gucken, ob das Flink noch hinbekommt, ob sie noch lange genug Geld nachgeschossen bekommen, um dieses Geschäft aufzubauen. Also das ist dort die Entwicklung. Aber was ich auch interessant fand in diesem ganzen Bereich, ist, dass sich natürlich so andere Services dann in Deutschland etablieren, wie es jetzt so ein Picknick aus den Niederlanden ist oder ein Rolik mit Knusper aus Tschechien, die hier in diesem deutschen Markt immer stärker expandieren und die ja auch dieses Shopping ermöglichen. Zwar nicht in diesen 10 Minuten, aber das hat sich ja eh bei diesen Services in der letzten Zeit aufgeweicht. Aber so in 2-Stunden-Fenstern, glaube ich, ist das dort wahrscheinlich für die meisten Leute auch vollkommen ausreichend. Also das sind hier Unternehmen, die schon wesentlich solider unterwegs sind und auch schon Geld verdienen. Finde ich interessant, auch mal so einen großen Player aus Tschechien zu sehen, der dann andere Märkte aufrollt, wie jetzt Rolik zum Beispiel.
Ja, solche Player aus solchen kleinen Ländern müssen ja global spielen, ne? Ja. Da der eigene Markt da nicht ausreicht, also von daher. Mhm. Ja, aber ja, bei Gorillas ist mir auch schon letztens aufgefallen, ich dachte, die waren eigentlich noch operativ und dann wollte ich noch mal was bestellen, aber bei mir hat die App dann schon irgendwann mal einfach aufgehört zu funktionieren.
Naja.
Also ich konnte da einfach gar nichts mehr nutzen, aber ich hatte ja aber auch keine Meldung, dass irgendwas, dass sie jetzt irgendwie diesen Service schon eingestellt hätten oder sowas, aber es hat einfach nicht mehr funktioniert. Vielleicht haben sie nach und nach irgendwelche Gebiete zugemacht oder ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es dann so ein schleichender Abschied.
Eigentlich schon sichtbar. Und ja, dieses Investment, da hatten wir ja letzte Woche auch von berichtet, dass nochmal jetzt 100 Millionen da in Flink geflossen sind. Aber einzelne Investoren jetzt auch schon nicht mehr mitgezogen sind. Also mal schauen, wie es tatsächlich mit Flink dort weitergeht. Insgesamt sind jetzt, was waren es, 1,4 Milliarden, glaube ich, reingeflossen an Investment und auf dem Peak war die Company mit 2,4 bewertet. Also da werden sie jetzt auch weit von entfernt sein. Also wenn die Investoren da nur noch einen Bruchteil ihres Investments zurückbekommen, da kann man aktuell, glaube ich, happy drüber sein. Hm. Also gespannt, wie es dort weiterläuft. Ich habe das so ein bisschen beobachtet. Es gibt ja dieses Too Good To Go, diese App, die ich auch ab und zu nutze, um halt einfach eben auch Lebensmittel dann zu retten. Und da war bei mir um die Ecke Flink immer ganz hoch drin mit relativ frischem Brot. Ja, die hatten Zeit für Brot unter anderem, wirklich, also top Brot, was dann zum Bruchteil des Preises jeden Tag eigentlich drin stand. Also was A zeigt, dass sie anscheinend ihr Inventar dort nicht richtig gut gemanagt bekommen und jeden Tag extrem viel übrig ist. Und in den letzten paar Wochen ist es komplett verschwunden. Also ich weiß nicht, könnte zwei mögliche Erklärungen haben. Entweder haben sie es magically von heute auf morgen geschafft, plötzlich ihr Inventar sehr gut zu managen, was mich dann verwundern würde, warum das von heute auf morgen so passieren sollte.
Sie haben neue KI-Algorithmen zum Stock-Optimieren sozusagen eingeführt, ja.
Das ist ja noch jetzt auch gleich gar nicht mehr. Also meine Vermutung geht da eher in eine andere Richtung, dass sie halt ihr Sortiment da wahrscheinlich auch so ein bisschen ausdünnen und sich anschauen, wo können sie Geld sparen. Und das ist für mich eher die Indikation. Ja, wir werden es weiter betrachten, mal schauen, wie sich diese Quick-Commerce, die ja immer weniger quick geworden sind und dann die nicht so quick waren, also die Picknick und Rolex dieser Welt, wahrscheinlich so die lachenden Dritten sind. Das ist ja auch genau das Modell, eben so ein Instacart, also ein bisschen anderes Modell, aber ähnlich von der Geschwindigkeit der Lieferung, das wahrscheinlich nachhaltiger ist und sich auch als Geschäftsmodell etablieren lässt. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
Da ich ja so viele Bücher von, oder so viele würde ich jetzt nicht sagen, aber zwei, die extrem gut waren, von Charles Duhigg gelesen habe, unter anderem eben Power of Habit, sein erstes Buch, und Super Communicators, was ich vor kurzem tatsächlich auch empfohlen habe, habe ich jetzt gedacht, ich lese jetzt noch das dritte Buch, was von ihm auch geschrieben wurde, und zwar Smarter, Better, Faster, The Secrets of Being Productive in Life and Business. Und es ist natürlich wieder ein sehr interessantes Buch. Ist auch schon ein bisschen älter, 2015. Ich würde aber sagen, die zwei anderen Bücher von ihm sind deutlich besser. Also das Buch ist auch mit sehr vielen sehr spannenden Anekdoten, sehr vielen interessanten Erkenntnissen auch gespickt. Ich glaube aber auch, dass der Titel nicht unbedingt wirklich den Inhalt widerspiegelt. Also dieses Secrets of Being Productive in Life and Business würde ich stärker in dieser wirklich Produktivitätsecke, und da habe ich letztens auch jetzt gar nicht so ein schlechtes Buch dazu empfohlen. Das fand ich ja auch sehr viel passender sozusagen zu diesem Thema, wenn das einen interessiert. Also Building a Second Brain, The Proven Method to Organize Your Digital Life. Und hier war es so ein bisschen, ich wollte irgendwie so alle möglichen interessanten Erkenntnisse aus der Arbeitswelt sammeln und brauchte irgendeinen spannenden Titel dazu. Also das Buch lohnt sich halt trotzdem zu lesen und betrachtet unterschiedliche Arten, wie gerade in Teams zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden. Sehr spannende Fälle zum Beispiel von zwei kritischen Situationen aus dem Flugbereich. Eine, die gut ausgegangen ist, und eine, die gar nicht gut ausgegangen ist. Und da eben auf Teamwork und Prozesse, aber auch bestimmte Arten zu denken hinweist. Aber ich glaube, dass dieser Titel ein bisschen sehr misleading ist. Und wenn jemand glaubt, dass er da so ein Produktivitätstipps oder eine Produktivitätsbibel damit sich einkauft, da wird man im Zweifel ein bisschen enttäuscht sein.
Okay.
Und trotzdem lohnt sich das Buch zu lesen, weil es von Charles Duhigg einfach immer sehr spannend ist. Also eben schon diese Cases, die er aussucht, diese Beobachtung, die Analyse von bestimmten Entscheidungen, von bestimmten Situationen. Also sehr viel Entscheidungspsychologie, würde ich sagen, was dort betrachtet wird. Sehr wertvoll zu lesen, hat aber eben mit dem Titel nicht unbedingt sehr viel zu tun.
Okay. Also, das dann die Buchempfehlung, wobei die anderen zwei Bücher von Charles Duhigg, The Power of Habit und Super Communicators, von dir ganz klar weiter oben gerankt werden.
Auf jeden Fall. Das sind Must-Reads. Das sind wirklich absolute Must-Reads für jeden, finde ich.
Okay. Ja. Das Maybe-Read, Smarter, Faster, Better, The Secrets of Being Productive in Life and Business. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wie eingangs erwähnt, hören wir uns dann in zwei Wochen, also am 14. Mai erst wieder, eine Woche Pause. Und ja, wünschen euch bis dahin einen guten Start in Sommer. Hier in Berlin ist es mittlerweile 27 Grad soll es diese Woche werden, also sehr abrupt dann wieder in den Hochsommer gestartet. Wir hören uns 14. Mai wieder und sind euch dankbar für euer Feedback, eure Kommentare und gerne auch Empfehlungen unseres Podcasts. Wenn ihr ein, zwei Freunde habt, denen unser Podcast gefallen könnte, schickt ihnen gerne eine Notification mit der Empfehlung. Bis zum 14. Mai.
Bis dann.